Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber nicht Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der tägliche Nahrung entbehrt und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmet euch und sättiget euch, ihr gebet ihnen aber nicht die Notdurft des Leibes. Was nützt es? Also ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, an sich selbst tot. Es wird aber jemanden sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir dein Glauben ohne Werke. Und ich werde dir mein Glauben aus meinen Werken zeigen. Du glaubst, dass Gott einer ist, du tust wohl. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber wissen, o eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, und da er Isaak, seinen Sohn, auf den Altar opferte? Du siehst, dass der Glaube zu seinen Werken entwelkte und dass der Glaube durch die Werke vollendet wurde. Und die Schrift ward erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber gleicherweise nicht auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einer anderen Wege hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot.
Wir haben hier einen Abschnitt, und zwar in Jakobus Kapitel 3 ab Vers 14. Bei der Überlesung dieses Abschnitts man eigentlich der Auffassung sein könnte, im Worte des verlesenen Abschnitts wären Widersprüche. Einmal wird mehr in den Vordergrund gebracht, dass wir durch Glauben unsere Rechtfertigung haben, und dann wiederum wechselt, dass solches doch durch Werke geschehe. Der Glaube vermag uns nicht zu erretten, sagt er. Nun ist es gar nicht so einfach, wir können die Antwort nicht mit einem Satz wiedergeben, sondern wir müssen nun einmal hart am Wort bleiben, um zu verstehen, was nun Jakobus, der leibliche Bruder des Herrn, hier sagen will, wenn er davon spricht, dass der Glaube ohne Werke tot sei. Nun, zunächst beginnt der Abschnitt, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben? Was nützt das, wenn wir sagen, wir haben Glauben? Und unser Glaube ist aber nicht verbunden mit Werken. Was nützt das? Ich möchte nur hier Folgendes vorausschicken, dass wir ganz gewiss die Rechtfertigung aus Glauben haben, und die will Jakobus hier nicht in Frage stellen. Er meint den wortgebundenen, den biblischen Glauben, der nicht existiert, wenn er nicht gleichzeitig mit Werk durch Glauben verbunden ist. Das ist wohl das Wichtige. Wenn wir sagen, dass wir Glauben haben, aber unser Lebenswerk ist nicht nach diesem von uns vorgegebenen Glauben ausgerichtet, dann stimmt beides nicht. Sowohl nicht das Werk, das wir tun, als auch nicht das Zeugnis des Glaubens. Und um das geht es. Wir werden es gleich sehen. Er führt es nun an einem Beispiel von Vers 15 auf. Und deshalb hat er dieses Beispiel hier in Vers 15 eingefügt, damit wir den Vers 14 recht verstehen sollen. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der täglichen Nahrung entbehrt, und jemand unter euch spricht zu ihnen, gehe hin in Frieden, wärme euch und sättiget euch, ihr gebet ihnen aber nicht die Notdurft des Leibes, was nützt es? Das heißt, genauso, wenn jemand Mangel hat und wir sagen ihnen, geh hin in Frieden. Das heißt, ich stelle mich auf den Boden des Glaubens und sage, der Herr wird ihn erhalten. Wir haben ja einen reichen Vater im Himmel, er wird ihn erhalten, aber wir tun das nicht, was zur Erhaltung seiner Person notwendig ist, was wiederum in meiner Hand liegt, dann nützt der Glaube gar nichts. Denn der Glaube will bestätigt sein, aber nicht in einer irrationalen Art, sondern in einer gottgemäßen. Was nützt es, wenn wir Glauben haben, dass Gott zu erretten vermag, und wir gehen nicht hin und bezeugen die Botschaft von Jesus durch unser persönliches Zeugnis? Was nützt das? Was nützt das, dass wir feststellen in Deutschland, wir brauchten noch einige hunderttausend Wohnungen, aber wir legen nicht Hand an, um sie zu bauen? Was nützt das, wenn wir die Gemeinde Jesu in Trümmern sehen, aber wir legen nicht Hand an, um sie mit aufzubauen? Was nützt es, meine lieben Brüder? Es fragt Jakobus. Wir sehen, wie klar er doch steht, der hier in der Weise und in der Art aus der Praxis heraus die Dinge überträgt. Denn wenn unser Glaube nicht mit der Praxis, wir nennen es jetzt Glaubenswerk, verbunden ist, lebe ich in einer Theorie. Denn der Glaube ist so lange Theorie, wie er nicht Realität wird durch das, was mit dem Glauben verbunden ist, nämlich dem Glaubensgehorsam. Denn glauben kann jeder, wenn er es theoretisch ist. Und letztlich glaubt jeder Mensch. Es gibt keinen Mensch, der nicht glaubt. Die Frage ist nur, an was er glaubt. Und sein Glaube basiert auf der Ebene, die er als Mensch für richtig befindet. Wer schon lebt anders, als es seine persönliche Überzeugung ihm weist, den Weg, den er gehen soll. Dadurch haben wir auch so viele Schattierungen in der Erkenntnis des Wortes, weil das Wort des Herrn nicht verbunden ist, in jedem Fall, mit seinem Willen, und sein Wille sich ja ausdrückt gerade darin, dass wir glauben. Und das ist hier die Komplikation, mit der wir es zu tun haben in der Erkenntnis des Wortes von Jakobus Kapitel 2, Vers 15. Was nützt es, wenn wir die anderen Dinge tun, wenn wir aber nicht das tun, was mit dem Glauben eng verbunden ist, nämlich mit dem Glaubensgehorsam? Dann ist eben unser Glauben nicht das, was Gottes Wort bringt und was Gottes Wort lehrt. Bitte? Fährt Jakobus fort und stellt fest in Vers 17, also ist der Glaube, wenn er nicht Werke hat, an sich selbst tot. Beachten wir bitte. Wir kommen dann noch näher auf Abraham zu sprechen. Da geht er wieder in die Praxis, was da gemeint ist. Der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er tot. Nun müssten wir fragen, was ist denn Glaubenswerk? Ist das Glaubenswerk, wenn ich auch wie ein Billy Graham Tausende zu Jesus führe? Wo fängt nun der Begriff eines gottgemäßen Glaubenswerkes an? Nein, nein, Ich glaube, bei Billy Graham hört's auf, aber fängt's nicht an. Es fängt dort an, wo ich im Glauben lebe, und zwar mit Gott. Wo ich im Glauben bete, und zwar mit Gott. Wo ich im Glauben mich auferbauen lasse durch sein Wort, durch das Wort des Herrn. Wo ich seinem Wort glaube, und dort fängt das Werk an. Aber nicht Glaube, wie wir selbst unter dem Wort, unter dem beschriebenen Wort, grafisch dargestellt, Glaube verstehen, wie es auch die Welt versteht, dass wir glauben, dass morgen schönes Wetter ist. Nein, so nicht. Sondern, dass dieser Glaube, den Gottes Wort meint, verbunden ist mit einer Erfüllung. Die Erfüllung haben wir im Hebräerbrief vor Wochen behandelt. Also ist der Glaube, wenn er nicht verbunden ist mit dem Erlebnis der gottgemäßen Bestätigung an sich selbst, tot. Deshalb gibt es heute auch viele tote Christen, weil die Werke des Glaubens nicht im Glauben gefunden werden. Es wird nun jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Und das ist das Falsche an der Sache. Wir können nicht vor Gott annehmbar werden, indem wir Werke zeitigen außerhalb des Glaubensbereiches. Genauso wenig, wie wir Glauben haben können, ohne dass dieser Glaube Werke zeitigt. Wir sehen jetzt, dass beide Dinge zusammengehören. Gott redete zu Abraham, und das Erste war, was Abraham tat, er glaubte dem Worte, als Gott zu ihm sprach, gehe aus deiner Verwandtschaft. So, das war Glauben. Wenn nun Abraham im Glauben geblieben wäre, dann wäre er zu Hause geblieben und hätte dem Wort Gottes geglaubt, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Er hätte nur keine Werke folgen lassen, und wäre nicht gegangen. Deshalb musste er dennoch im Glauben sein, wenn er auch nicht gegangen wäre. Aber er hätte kein Glaubenswerk gehabt, nämlich dieses Handeln Gottes, wenn er nicht gegangen wäre. Und das zeigt ihn, diesen Vater des Glaubens im Gehorsam, im Werk aus, das er auch ging. Und hier sollte sich die Gemeinde Jesu von der Welt distanziert erkennen lassen, dass wir nicht mehr danach tun, dass große Worte geredet werden, wie es in der Politik üblich ist, und doch nichts dahinter ist, sondern dass wir danach tun, wie unser Vater im Glauben getan hat, nachdem er glaubte, nämlich er tat, er ging. Und dadurch ist er Vorbild. Es könnte nun jemand sagen, Du hast Glauben, und das gibt dir eine wunderbare Ergänzung, und ich habe Werke. Und wenn wir in einer Gemeinde sind, dann funktioniert, das muss dann wunderbar funktionieren. Aber das ist nicht gottgemäß Glauben, das ist auch nicht gottgemäß Werke tun, sondern Gott will an jedem Einzelnen das Werk des Glaubens im Gehorsam eben im Werk sehen. Sonst stehen wir nicht ordnungsgemäß vor dem Herrn. Wir müssen das erkennen. Wenn wir das nicht erkennen, fehlt uns etwas im Glaubensleben. Nun, das wäre nun furchtbar, wenn es solche Gläubigen gäbe, die sagen würden, nun ja, du hast einen großen Glauben und ich habe da nicht so viel, aber dafür handiere ich schwer um und versuche nun, Gott annehmbar zu werden. Wir wissen, wohin das geführt hat. Dass man dann hinging und versuchte, eine Begegnung Gottes herbeizuführen durch handelnde Taten, Werksgerechtigkeit. Und das müssen wir erkennen, dass das nicht nach der Lehre des Neuen Testaments ist. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke. Ich glaube, dass wir letzten Endes niemand Glauben zeigen können, der biblisch ist, ohne Werke. Genauso wie Gott im Vorbild Abrahams den Glauben erkennen ließ in der handelnden Tätigkeit, nämlich im Werk, so ist es auch heute nicht zu trennen, dass wir vor Gott im Glauben gefunden werden. Ohne dem Gehorsam, ohne dem Werk. Und der andere, der will nun seine Werke kundtun, ohne im rechten Glauben zu stehen. Und wir sehen, welche Karikaturen das auch in Gemeinderichtungen hinterlässt, wenn man nach solchen Maßstäben leben möchte oder leben will. Du glaubst, dass Gott einer ist, du tust wohl. Wir sehen, dass auf der einen Seite die Bejahung da ist. Wenn du glaubst, tust du wohl. Aber jetzt differenziert Jakobus den echten biblischen Glauben vom allgemeinen Glauben, von dem er sagt, du tust wohl. Und geht so weit, dass er sagt, die Dämonen glauben auch und zittern dabei. Wir wissen, dass dieses Zittern verbunden ist mit der absoluten Feststellung im Wissen, dass diese zum Gericht gezogen werden. Der Glaube muss also eine Angelegenheit sein, die so fest steht, dieser Glaube von Gott, dass er erlebt und durchlebt wird in der Praxis, als ob wir wissen, dass es so ist und nicht vermuten. Wir sehen also, dass Glaube nicht eine Vermutung ist. Wir wissen von einem Mann Gottes, von dem wird gesagt, er wandelte, als sähe er Gott. Darum geht es. Wir würden ganz anders im Glauben vor Gott gefunden werden, wenn wir Gott an unserer Seite sehen könnten. Und dennoch hat der Herr gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Jesus steht neben uns, er ist in uns, Christus in euch. Das ist noch mehr als neben uns, in uns. Und obwohl der Herr die Zusage gegeben hat, dass er in uns ist, verhalten wir uns doch in vielen Dingen so, als ob er weit von uns fern wäre. Bitte, nehmen wir unser persönliches Gebet zum Anlass in der Überprüfung, ob wir so beten, als ob Gott weit weg wäre, den wir herbeibeten müssten. Nein, der Herr ist gegenwärtig und in uns, soweit wir Kinder des Lichts sind. Finden wir uns im biblischen Glauben, haben wir eine dementsprechende Gemeinschaft im Gebet mit dem gegenwärtigen, in uns lebenden Christus. Das ist Glauben. Und dieser Glaubenszustand, der nicht nur dafür hält, sondern der in der Basis der Realität Christus in sich weiß, erlebt dann die Wunder seiner Gnade. Und das ist biblisches Ausleben des Glaubens. Es zeitigt eine Fülle von Nebenfunktionen, wodurch unsere Herzen dann erfreut werden, wenn wir uns selbst in diesem Zustand der Auferbauung, so sagt auch Paulus, dass wir uns selbst auferbauen sollen auf dem allerheiligsten Glauben. Das meint hier Gottes Wort. Es handelt sich hier nicht um das Besuchen der Stunden, sondern das persönliche Stehen im Glauben vor Gott und in Christo. Das geht weiter, als wir es bisher vielleicht gekannt haben. Willst du aber wissen, o eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Jetzt kommt er nun mit dem Beispiel in Vers 21 und sagt, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da Isaak seinen Sohn auf dem Altar opferte. Nun, er nennt es jetzt Werk. Ist eine gewaltige Angelegenheit. Er nennt den Glauben, den Abraham erkennen ließ, Werk. Und zwar deshalb, weil er dieses Werk geschehen ließ aus der tiefsten Glaubensüberzeugung. Nämlich, dann wäre es kein Werk gewesen, wenn er nicht im tiefen Glauben gewesen wäre. Es gehörte beides dazu. Sein persönliches Stehen im Glauben und sein Handeln durch den Glauben im Gehorsam. Du siehst, Vers 22, dass der Glaube zu seinen Werken mitwirkte und dass der Glaube durch die Werke vollendet wurde. Jetzt kommen wir näher. Der Glaube wird durch den Gehorsam, durchs Werk vollendet. Jetzt bricht er immer stärker durch. Wenn wir das eingangs von Vers 14 ab vielleicht etwas zerrissen erkennen, Glaube und Werk auseinandergerissen, und er geht ja so weit, dass er ein Beispiel sagt, zeig mir mal, ich will dir mal meinen Glauben zeigen und du zeigst mir mal deine Werke und so weiter. Und jetzt kommt er nun, dass beides zusammengehört, zu sprechen. Und zwar, dass nun durch den Glauben oder dass durch den Gehorsam der Glaube vollendet wird. Das ist herrlich. Wir wollen das so erkennen und wollen es auch so belassen, wie Gottes Wort es hier sagt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Glauben, aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber gleicherweise nicht auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Wege sie hinabließ? Nun, hier wird wieder die Handlung Rahabs als ein Werk betrachtet, und zwar deshalb, weil es auch eine handelnde Tätigkeit war. Aber sie hätte nie handeln können, wenn sie nicht im Glauben gestanden hätte. Und deshalb ist das Geschehnis hier ein vollkommenes, dass Rahab sowohl glaubte, als auch durch den Glauben dann das Werk geschehen lassen konnte. Wir könnten, das ist uns nicht schwer zu verstehen. Was uns viel schwerer zu verstehen die Sache macht, ist wohl der Umstand, woher hat Rahab diesen Glauben? Woher hatte sie solch ein Glaubenswerk mitbekommen, durchzuführen? Sie war ja fernab von Israel, nicht wahr? Wir erkennen hier die gewaltige Größe unseres Gottes, der seine Güte und seine Gnade denen zu geben vermag, die nach ihm Ausschau halten. Das war damals so, das ist auch heute so. Nun, ihr Handeln diente letztlich zur Geschichte Israels. Und wir wissen, dass ihre Glaubensstellung, denn ihr Handeln geschah in der Festung des Unglaubens, nämlich Jericho, dieses Jericho war auferbaut als ein Gegenstück Jerusalems. Jerusalem, die Festung des Glaubens, dem hatte der Fürst dieser Welt eine Festung des Unglaubens in Jericho aufgebaut. Und die Festung des Unglaubens fiel, nämlich als Israel im Glauben handelte und Glaubenswerke durch das Umziehen nach der Weisung Gottes geschehen ließ. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werk tot. Ist ganz klar. Wenn wir jemand sehen, der gestorben ist, da ist der Geist nicht mehr drin. Der kann deshalb nicht mehr herumlaufen. Wir brauchen uns da nicht zu verwundern. Wenn wir wissen, dass er gestorben ist, werden wir keine Überlegungen anstellen, welche Medizin wir jetzt wählen. Einfach deshalb, weil der Geist nicht mehr drin ist. Und wir können von solch einem Menschen, dem der Geist entwichen ist, keine Wiederbelebungsversuche mehr machen. Auch dann nicht, wenn wir vielleicht meinen, er sei erst 10 Tage tot. Es hat dann keinen Zweck. Und genauso ist es hier mit den Dingen des Glaubens. Wenn wir einen Glauben aus dem menschlichen Erkennen menschlicher Weisheit offenbaren, dann ist keine Fruchtbarkeit, kein Handeln mehr darin. Wie bei einem Leib, in dem kein Geist mehr ist, von dem können wir auch nichts mehr verlangen. Ich kann nicht zu einem Toten sagen, bring mir mal eben noch schnell die Sachen rüber, dann kannst du weiter tot sein. Das hört er nicht mehr, er wird es nicht mehr aufnehmen. Es werden keine Handlungen mehr folgen. So ähnlich ist es nun beim Glauben. In dem Augenblick, wo wir die Menschenweisheit vorschalten, wie in einem Relais, dann wird keine Handlung mehr folgen. Und das hier unterscheidet eben Jakobus in feiner Art, der es uns darreicht, aus dem Worte Gottes Alten und Neuen Testaments. Nun, was sagt nun das Neue Testament allgemein? Wir wollen jetzt ganz kurz einige wenige Bibelstellen aufschlagen. Wir kommen zurück auf Vers 14. Dort sagt die Schrift: Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber hat nicht Werke? Johannes 3, Vers 16. Wir schlagen den Johannes-Evangelium auf und nehmen ganz kurz einige wenige Bibelstellen heraus. Johannes 3, Vers 16. Da sagt Gottes Wort: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wir sehen also, dass das ewige Leben mit dem Glauben zusammenhängt. Johannes 5, den Vers 24. Da sagt Gottes Wort: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das sagt die Bibel ganz klar. Wer sein Wort hört und dem Worte Gottes glaubt, das ist das Entscheidende. Wer solches tut, hat ewiges Leben. Das ist das Zeugnis des Neuen Testaments, elementar, Kapitel 6, Vers 40. Da sagt Gottes Wort: Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Wir sehen wieder das Zeugnis Gottes. Im gleichen Kapitel, Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Das ist das Zeugnis des Neuen Testaments. Wir haben es ausschließlich im Glauben. Und doch stellt Gottes Wort einschränkend fest im Epheser Kapitel 2, Vers 8, dass wir durch Gnaden errettet sind, also nicht aus Glauben. Durch Gnade sind wir errettet. Und jetzt wird aber nicht auf den Glauben verzichtet, mittels des Glaubens, das heißt also durch Gnade, unverdient, aber von unserer menschlichen Seite her wird der Glaube gefordert, dass wir Gottes Wort glauben. Das ist die Grundlage, die auch hier Jakobus nicht etwa außer Acht lässt. Wir haben in Römer Kapitel 4, in Römer 4 von Vers 1 Da sagt Gottes Wort: Was sollen wir nun sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleische gefunden habe? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Wir sehen also, dass der Lohn eine Sache ist, die uns nicht durch Gnade, den Lohn müssen wir uns verdienen. Das ewige Leben aber ist uns durch Gnade gegeben. Dass wir diese beiden Bezüge uns gut merken und auseinanderhalten. Sie kommen immer wieder im Neuen Testament. Ich möchte auch an 1. Korinther Kapitel 13, Vers 1 und 2 erinnern, wo es heißt, selbst wenn ich allen Glauben habe und wenn ich Berge versetzen könnte, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Wir sehen also, dass der Glaube nicht das Letzte ist oder das Alleinige, sondern dass der Glaube das ist, worin wir Gott gefallen können und allein ihm unseren Gott gefallen mögen, im Glauben. Dann haben wir noch eine kurze Variation. In Titus 3, Vers 7. Auf dass wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Die Rechtfertigung haben wir durch seine Gnade. Das sagt Paulus an Titus. Wir haben unsere Rechtfertigung im Glauben durch Gnade. Also die Gnade steht über dem Glauben, weil sie von Gott gegeben ist. Und Gott hat uns den Glauben gegeben, damit wir gottgemäß wandeln können. Das nächste ist in Römer Kapitel 3, den Vers 28. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Jetzt kommt Paulus wieder von der anderen Seite und sagt, wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird. Er setzt oder stellt hier den vorlaufenden Fakt der Gnade Gottes voraus und lässt nun die Glaubensseite folgen, die uns vor Gott recht gerechtfertigt erscheinen lässt, nämlich durch Glauben. Und dann könnten wir diesen Vers 4 von Kapitel 4 noch einmal lesen. Nein, den Vers 2. Römer 4, Vers 2. Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, wir sehen also, dass wir eine Rechtfertigung auch aus Werken haben, und zwar dann, wenn sie aus dem Glauben kommt. Denn Abraham wurde das Handeln der Gerechtigkeit zugeschlagen. Und die Absicht Gottes mit uns Einzelnen ist, dass der Herr in uns solch einen Glauben finden möchte, dass er unser Glaubenshandeln dazu gereichen lassen will, dass es uns zur Gerechtigkeit zugeschlagen wird. Das ist die Absicht Gottes. Das soll in Kurzem ein eine Einführung in diese Verse sein. Und zwar Jakobus Kapitel 2, ab Vers 14 bis Ende. Ich glaube, dass wir sicherlich sehr viel Fragen haben werden, denn sie betreffen uns und sie greifen ganz praktisch in unser Glaubensleben ein.
Kann ein Kind Gottes solch einen toten Glauben haben, wie er in Vers 17 beschrieben ist? Oder gilt das nur für die nicht wiedergeborenen Gläubigen?
Ich weiß nicht, ob hier der Glaube der Ungläubigen angesprochen ist. Das glaube ich nicht. Ich meine schon, hier geht es um solche, die angesprochen sind. Er spricht ja hier die Glaubensseite der Menschen an. Solche, die gläubig sind. Zu denen spricht er. Es ist nicht an die Welt gerichtet. Das lesen wir auch eingangs des Briefes. Da heißt es in Vers 1, Kapitel 1, 1, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesu Christi, den 12 Stämmen, das ist an die Hebräer geschrieben, und zwar die in der Zerstreuung sind, die nicht in Jerusalem waren, die außerhalb Jerusalem in der Diaspora lebten, ähnlich wie auch Petrus an die Gläubigen in der Zerstreuung schrieb. Nun, es ist an Gläubige geschrieben hier, es ist nicht an die ungläubige Welt gerichtet. Das möchte ich schon vorausschicken. Wir dürfen uns nicht irritieren lassen, wenn wir solch gewaltige Schattierungen von Glaubensvariationen darin erkennen. Ich glaube nicht, dass das heute besser aussieht in den Herzen der Gläubigen, wie es auch damals zur Zeit Jesu ausgesehen hat, unter den Gläubigen. Ich glaube es nicht. Es hat auch damals ganz stark Glaubende gegeben und es hat Schwache gegeben. Deshalb schreibt Paulus, den Schwachen im Glauben nehmet auf. Doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Dann kommt das Gemüse dann. Der Schwache ist Gemüse. Nun ja, der Herr Jesus will nicht, dass wir an der Milch oder am Gemüse bleiben. Er will, wie es auch heißt, die feste Nahrung, die feste Speise, die wir einnehmen sollen im Wort. Und wir können aber nicht die feste Speise nehmen, wenn wir nicht vorher mit der bekömmlicheren Speise oder Nahrung großgezogen worden sind. Das ist auch bei den kleinen Kindern so, in den Abteilungen, Säuglingsstationen. Da ist ja auch nicht das Erste, was man ihnen verabreicht, dicke Kotelett, sondern sie bekommen die leichte Speise, um von daher Festigkeit aufzunehmen, um von da aus in die festere Speise vorzustoßen. Und so ist es auch hier mit Gottes Wort, dass wir aus der Milch herauskommen. Deshalb heißt es auch, ihr bedürfet immer noch der Milch, nicht wahr? Das waren solche Gläubige, die kamen nicht voran. Wir könnten sagen, da war kein Wachstum im persönlichen Erkennen seines Wortes und im Umgang mit dem Herrn Jesus. Der Jesus will also, dass wir wachsen, auch im Glauben. Und die Jünger, die standen einstmals vor dieser Frage und die erkannten sich im Kleinglauben. Und der Petrus hatte ganz tolle Erlebnisse gehabt. Und dass bei dem Petrus nicht alles aus dem Glauben kam, das erlebte er selbst. Als er sah, dass der Jesus auf dem Wasser wandelte, da sagte er auch zu ihm, er soll ihm heißen, rauszugehen, um auch auf dem Wasser zu gehen. Und das war mehr Mut als Glauben. Und er sprang raus und tatsächlich war er oben. Und dann erst wurde ihm bewusst, dass er auf dem Wasser läuft. Und da erst sank er unter, weil mit dem Hinschauen auf diese Wellen er einfach wieder aus dem Glauben herausging in die Gegenwart der Welt. So ist es auch heute, wenn wir nicht bei Christus sind, sondern wir schauen auf die Elemente um uns, da geht es einen Stock tiefer. Und der Herr kommt ihm zu Hilfe. Und das Wunderbare ist, dass er ihm keine Lektion erteilt, wie wir das gerne tun möchten. Das ist ja eine Reaktion unseres sündlichen Fleisches, das wir nicht in den Zügeln haben. Denn in alledem, was wir tun und reden, das nicht zur Hilfe und zur Auferbauung dient, ist nicht durch den Geist Gottes gewirkt. Und das ist feste Speise, in die uns Christus haben will. Deshalb gibt es bei vielen Gläubigen kein Wachstum. Sie sind von sich selbst überzeugt. Nicht wahr? Und dadurch wachsen sie nicht mehr. Sie sind deshalb von sich überzeugt, weil sie sich im Lichte Gottes nicht erkennen. Sie wissen zwar, was Licht ist, aber sie erkennen sich selbst im Lichte nicht. Das sind zweierlei Dinge. Das haben wir auch hier in dem Vers 19. Hier wird von Dämonen geredet, die erkennen sich, dass sie verloren sind, aber sie haben sich nicht erkannt im Zustand, in dem sie waren und verloren gingen. So ist es auch heute bei vielen Gläubigen, obwohl sie nicht verloren sind, erkennen sie sich nicht. Und das ist die Gnade Gottes, die uns erhält. Und deshalb werden wir aufgerufen, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel leiden soll. Und die Jünger erkannten das nun. Das ist eine ganz wunderbare Glaubensstufe, wenn wir erkennen, dass mit uns nichts ist. Und das können wir nicht tief genug erkennen. Und deshalb sagten sie, Herr, mehre uns den Glauben. Das war ja verbunden mit dieser Erkenntnis. Sie wollten mehr Glauben haben, weil sie erkannten, dass sie nicht in diesem Christusbezug standen, in dem sie stehen sollten von Gott her. Augenblick mal, da war schon mal lauter. Wir sehen, das haben es nicht alle verstanden. Nun, ich glaube nicht, Schwester, hier hinten hat man es noch nicht verstanden. Ich bitte nochmal zu wiederholen. Ja. Schwester sagt, was nützt mich die Rechtfertigung, wenn ich ohne dies gerettet bin, was brauche ich noch gerechtfertigt? Durch Glauben zu werden. Das etwa wäre die Frage. Ist interessant, nicht? Nun, können wir denn überhaupt ohne Glauben gerettet werden? Jetzt spüren wir, dass wir gerettet sind von Gott her, in großer Gnade und in unserem ganz kleinen Glauben. Mikroskopisch. Wir lachen vielleicht, wenn wir das Wort mikroskopisch hören. Der Jesus gebraucht bei den Vorbildern des Glaubens, und das waren die Jünger, das waren die Aposteljünger, da gebraucht er Senfkorn. Vielleicht haben wir schon mal die kleinen Senfkörner gesehen. Das war bei den Aposteln. Und jetzt müssen wir solch ein Ding so und so viel mal teilen und was davon über ist, das ist dann unser Glaube. Und mit dem geben wir noch an. Mit dem erheben wir uns über den Nächsten. Mit dem tun wir so, als ob Gott um uns verlegen sein müsste. Wenn er unseren Glauben sieht. Nun, ich meine, dass es so ist, dass es große Unterschiede im Glauben gibt. Aber dass wir alle noch klein sind im Glauben, wenn wir zu Jesus kommen. Und dieses winzige Etwas an Glauben, jenes Minimum, nimmt Gott zum Anlass, um dich vor dem Vater zu rechtfertigen, wodurch du durch die Rechtfertigung vor Gott, durch sein Opfer am Kreuz, gerecht gesprochen wirst, Kind Gottes zu heißen. Und das ist die Gnade. von der wir eingangs hören. Jetzt spüren wir, dass wir gar nichts dafür können, dass wir gerecht und dass wir gerettet sind. Haben wir nichts hinzutun können. Und dennoch sind wir gerettet durch die Gnade Jesu Christi und durch seine Liebe und durch seine Barmherzigkeit. Dietmar, bitte. Krankenschwester, bitte noch mal etwas laut. Blick, ich glaube, jetzt läuft etwas schief hier. Der Dietmar meint nicht, dass ein Kind Gottes, das versiegelt ist, verloren gehen kann. Das meint er nicht. Es steht geschrieben im Timotheus, den Geist löschet nicht aus. Wir haben da eine Warnung, die an die Gemeinde gerichtet ist, weil in vielen Gemeinden der Geist Gottes nicht so wirkt, wie er wirken möchte. Und deshalb die Warnung, den Geist nicht zu dämpfen, ihn nicht auszulöschen. Nun, hier bei der Seite des Glaubens haben wir schon ein Abfallen. Wir haben da verschiedene Bilder im Neuen Testament dafür. Zum Beispiel der Demas, von dem gesagt ist, dass er die Welt wieder lieb gewonnen hat und hatte Paulus verlassen. Das wird uns auch an anderer Stelle gezeigt, wo gesagt wird, hinsichtlich des Glaubens hätten sie Schiffbruch gelitten. Also, hier heißt es nicht hinsichtlich der Versiegelung des Heiligen Geistes, sondern des Glaubens. Das ist die Glaubensseite. Die Glaubensseite ist ja eine Angelegenheit Gottes und des Menschen. Während die Versiegelung Gottes ja ausschließlich eine Handlung des Heiligen Geistes ist, den der Mensch keinen Zugriff hat. Und das muss man auseinanderhalten. Wir Menschen können niemand versiegeln, das ist Sache des Heiligen Geistes. Aber wir Menschen können behilflich sein, dass der andere zum Glauben kommt oder im Glauben wächst oder im Glauben gestärkt wird. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, wenn wir sagen, komm Bruder, bleib mal nicht auf dein Ohr liegen und komm mit zur Verkündigung. Gottes Wort sagt, der Glaube kommt daraus, aus dem Hören seines Wortes. Aber das hat nichts jetzt damit zu tun, dass wir durch Glaubensfehldispositionen unsererseits vom ewigen Leben abweichen könnten. Das ist wieder eine andere Sache.
Ein toten Glauben mit nicht vorhandenem Glauben gleichsetzen, das kann man doch dann gar nicht. Was heißt denn jetzt eigentlich toter Glaube?
Der lebt nicht. Der ist nicht lebendig. Und ein Toter kann keine Frucht mehr einbringen. Das nützt niemand was. Weder Gott noch Menschen. So etwas sehe ich. Der Abraham hatte einen lebendigen Glauben. Und deshalb ist er uns heute noch lebendig zum Vorbild. Und der Judas Iskariot, der hatte einen theoretischen Glauben. Und deshalb ist er uns nicht zu einem Vorbild und nicht zu einer Hilfe geworden. Höchstens zu einer umgekehrten Hilfe, wie man es nicht tun soll. Also ein Beispiel, wie man es nicht machen darf. 10 lesen. Also ist der Glaube, wenn er nicht Werke hat, an sich selbst tot. Vielleicht müsste hier mal noch etwas gesagt werden. Der Glaube ist nach der Lehre des Neuen Testaments im Korintherbrief eine Gnadengabe. Eine charismatische Gabe und gehört sogar zur Absonderung jener 3, von denen gesagt wird, dass es der weit vortrefflichere Weg sei. Glaube, Hoffnung, Liebe, die drei. Wir sehen also, dass der Glaube zur hohen Definition gehört im Leben eines Kindes Gottes. Wenn wir feststellen, dass der Glaube eine charismatische, eine Gnadengabe ist, dann haben wir es mit einer Gnadengabe zu tun, die jedes Gotteskind besitzen muss. Nun könnten wir die Frage stellen, sind charismatische Gaben für nicht wiedergeborene Menschen da? Denn bevor jemand als ein Sünder zu Jesus Christus kommen kann, muss er glauben, dass Gott ist. So steht es geschrieben. Nicht wahr? Und hier haben wir eine vorlaufende Gnade Gottes durch Erweisung seiner persönlichen Güte mittels des Glaubens an solchen, die errettet werden sollen. Die bekommen also durch die Gnade Gottes vorlaufend ein bestimmtes Maß von Gnade, das so stark ist, um zu Christus zu finden. Und das langt bei der Bekehrung. Aber der Herr Jesus will nicht, dass wir an diesem Punkt stehen bleiben, sondern er will dann das gottgemäße Wachstum sehen. Das heißt also, dass wir erstarken sollen im Glauben oder zunehmen sollen im Glauben oder stark sein sollen. Und dazu bedarf es einfach des Wachstums. Wir bedürfen das, ganz gewiss, alle. Und wir sollten uns nicht stark im Glauben wähnen. Ich glaube, das Überzeugtsein von sich, stark im Glauben zu sein, ist eine Äußerung von Glaubensschwäche. Nicht? Sonst würde man es sicherlich nicht denken, man wäre stark im Glauben. Denn hier verbindet sich etwas, was von Gott gegeben ist, mit einer menschlichen Eigenschaft. Wir haben noch mehr charismatische Gaben, zum Beispiel die gottgemäße Erkenntnis. Sie kommt von Gott, verbindet sich aber mit unserem Menschengeist. Und dadurch ist die Erkenntnis da, von der Paulus spricht, dass sie aufbläht. Die Erkenntnis aber bläht auf. Nun, Blähung ist etwas, dort ist Verwesungsgeruch, nicht wahr? Allein deshalb, weil das vollkommen von Gott Gegebene sich mit menschlichen Dingen verbindet. Deshalb ist unser Erkennen, auch wenn die Erkenntnis Gnadengabe Gottes ist, stückweise, weil sie sich mit menschlichen Mitteln verbindet. Schade, aber es ist so. Aber wir haben ein Herauskommen, das können wir im 1. Korintherbrief lesen, wenn das Unvollkommene hinweggetan wird, wenn das Vollkommene kommen wird, dann wird das, was Stückwerk ist, hinweggetan. Und dann werden wir so erkennen, wie der Herr selbst erkennt, denn wir werden ihm gleich sein, sagt Johannes im 1. Brief. Ich möchte mal so sagen, wir verstehen darunter das Urteil Gottes an Menschen von der Warte Gottes her, zum Menschen geredet, du bist nach dem Willen Gottes gerecht. Und zwar steht geschrieben, dass kein Gesetzloser und kein Ungerechter das Reich Gottes sehen wird. Und deshalb müssen wir gerechtfertigt werden. Nun sind wir aber von Natur aus alle ungerecht und mangeln des Ruhms, den wir vor Gott haben sollen. Und da greift die Gnade Gottes ein und sagt, weil wir das nicht fertig bringen, uns vor Gott gerecht zu erweisen, lässt Gott das Übersehen unserer Sünden zu in der Nichtanrechnung, weil Christus am Kreuz gelitten hat, weil wir ja mit allen unseren Sünden zu ihm kommen dürfen, zu Christus. Und dadurch haben wir die Möglichkeit einer vollkommenen Wiederherstellung und Reinigung und Abwaschung durch sein Blut. Wenn das nicht wäre, wäre sein Blut nicht vollkommen. Und durch die Vollkommenheit seines Blutes sieht uns nun Christus nicht mehr in unserem unvollkommenen Zustand des Fleisches, des Leibes, sondern in der Vollkommenheit des Opfers Jesu am Kreuz. Und das ist gerecht gesprochen. Der Vater sieht uns dann durch Christus, und wenn er auf seinen Sohn sieht, sieht er den Sohn vollkommen, weil das Opfer des Sohnes vollkommen war. Und das ist Rechtfertigung. Ja, richtig, so steht es auch geschrieben, ohne Glauben vermag niemand Gott zu gefallen. Deshalb wird Gott nur an solchen Wohlgefallen haben, die glauben. Aber wir haben ja gesehen, dass der nackte Glaube ohne Glaubensgehorsam an sich selbst tot ist. Vers 17. Also ist der biblische Glaube ein wirksamer Glaube, der wirkt. Frucht, Tat. Nein. Ja. Ja, das war Folgendes. Während wir, vielleicht kann ich mal, wir hatten in den vorhergehenden Haushaltungen die Rechtfertigung aus Werken. Jawohl, das ist Rahab war Altes Testament. Jetzt weißt du, Rahab gehört zum Alten Testament, da war Rechtfertigung aus Glauben, Rechtfertigung aus Werken, und zwar, sie glaubten zu ihren Werken, aus denen sie gerechtfertigt worden sind, während wir heute glauben und aus unserem Glauben gerechtfertigt werden, indem wir den Gehorsam des Christus befolgen. Nämlich aus Glauben heraus. Und sie glaubten aus den Handlungen ihrer Werke heraus. Es war eine andere Situation. Darf ich noch mal Folgendes sagen? Vielleicht verstehen wir es dann besser. Die katholische Kirche, ich werde jetzt eben ganz persönlich, die katholische Kirche sagt, ihr müsst gute Werke tun, dann werdet ihr vor Gott angenommen. Jetzt macht der Katholik Folgendes, ich muss also jetzt gute Werke tun, weil ich ja das Ziel habe, von Gott annehmbar zu sein. Also versucht jetzt der Glaubende viel zu tun, damit Gott Ja sagt zu meinen Bitten. Und deshalb kommt, dass man so und so viel 100 Rosenkränze. Also, weil ich viel tue.
Aus den Werken.
Die katholische Kirche ist eine Fortpflanzung aus der Urgemeinde. Und zwar aus der Lehre der Nikolaiten. Und deshalb haben sie noch die Gebräuche und die Sitten des Alten Testaments mit übernommen. Alles das, was wir im Alten Testament in sichtbaren Symbolen dastehen hatten, das hat man wieder mit herübergenommen in die Zeit nach Christus. Und deshalb hat man alles Sichtbare, was hineingehört in die Zeit oder in das Zeitalter des Gesetzes mit einem sichtbaren Tempel damals, hat man große Kirchen und Dome gebaut. Mit einem sichtbaren Altar, da hat man in dem Tempel, in dem Dom oder in der Kirche wieder ein Altar hingebaut. Und weil im alten Bund der hohe Priester in eine Uniform, das können wir lesen, einherging, deshalb hat man aus der Lehre der Nikolaiten übernommen, auch die Uniform für Geistliche eingeführt. Ich möchte nur sagen, das ist nicht Neutestament. sondern das ist Boden des Alten Testaments. Und weil solche, die eine Uniform trugen, Geistliche genannt wurden, dann waren die anderen die Ungeistlichen. Und wir sehen, welche Verschiebungen das gibt, dass man sagt, nur einer, der eine Uniform trägt, durch den redet Gott. Der kann dann irgendetwas Urbin. Oder Orbin. Ja, das ist furchtbar. In welch eine Entgleisung aus dem Wort Gottes der Mensch dann seinen Weg und seinen Lauf nimmt. Das ist nicht nach Gottes Gedanken. Wir haben in der Bibel keine Weisungen. Wir haben ja gerade im Neuen Testament das Sichtbare beiseite gestellt. Wir kennen das Zeugnis des Thomas durch den Herrn. Selig bist du, weil du gesehen hast. Das war Altes Testament. Aber glückselig, die nicht sehen und dann doch glauben. Der Thomas hat nur geglaubt, deshalb wird er der ungläubige Thomas genannt, weil er erst geglaubt hat, nachdem er gesehen hat. Das war Altes Testament. Und jetzt haben wir den Zustand des Glaubens. Wir sollen ja Christus erleben durch Glauben. Der Thomas, der hat erst geglaubt, nachdem er gesehen hat. Neues Testament, wir glauben, weil Christus geredet hat und sehen es nicht und glauben dennoch glückselig. Die Steigerung von selig. Das Neues Testament. Das müssen wir uns gut merken.